Herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Viele Gemeinden stehen heute vor der Frage, wie sie ihre Ortszentren lebendig halten und gleichzeitig nachhaltig weiterentwickeln können. Der Verein Landluft beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesen Herausforderungen. Unter dem Motto »Nutzen, was da ist«, setzt er sich für den Erhalt bestehender Bausubstanz, die Stärkung von Ortskernen und eine Baukultur ein, die den Menschen und den Charakter eines Ortes in den Mittelpunkt stellt. Wie genau? Darüber wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen. Ich darf zunächst meine Kollegin Susanne K. begrüßen. Hallo Susanne.
Hallo.
Und ich begrüße ganz herzlich Anneke Essel, Geschäftsführerin von Landluft, und Josef Mattis, langjähriger Bürgermeister von Zwischenwasser und Vorstandsmitglied des Vereins. Hallo.
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 Sie kommen gerade von der Reise durch 9 Bundesländer zurück im Zuge des Baukultur-Gemeindepreises. Und jetzt wollte ich einmal fragen, Sie haben die Finalistinnen und Finalisten des diesjährigen Baukulturpreises besucht. Welche Eindrücke haben Sie denn während der Reise gewonnen?
Es hat sich das bestätigt, was eigentlich das Motto des Vereins ist: Baukultur machen Menschen wie du und ich. Es sind immer die engagierten Menschen, und davon haben wir insgesamt 90 getroffen in 7 Gemeinden, die Projekte umsetzen, die Dinge vorantreiben. Und das ist die Gemeindepolitik, die Gemeindeverwaltung, das sind Architektinnen, Architekten, Raumplaner, Prozessbegleiter, engagierte Menschen, die im Ort etwas beitragen, Bauhistoriker. Und das war eigentlich wirklich eindrucksvoll, dass das, was wir immer predigen, nämlich dass es so ist, tatsächlich so ist.
Es gibt ja auch eine Jury natürlich für diesen Preis. Vielleicht können Sie dazu auch noch kurz etwas sagen.
Ja, wir waren unterwegs mit einem Redaktionsteam, das für unsere Finalisten wird es eine Ausstellung und ein Buch geben, damit wir die Geschichten dieser Best-Practice-Beispiele, die wir da finden, es geht ja um Gemeinden und nicht um Projekte, auch weitertragen können. Und wir wurden begleitet von der Kernjury. Die Jury des Preises ist eigentlich eine 10-köpfige Jury, aber die Kernjury hat die Reise begleitet und die waren mit dabei. Und das, was uns besonders wichtig ist, ist, dass es hier nicht geht um eine Beurteilung, also die Jury reist mit, um zu beurteilen, sondern es war eigentlich eine sehr wertschätzende Begegnung aller Beteiligten. Also in der Jury war Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen, Katja Fischer, sie ist von der Stiftung Baukultur in Thüringen, die aus der IBA Thüringen hervorgegangen ist, als Blick, internationaler Blick von außen. Dann die Barbara Steinbrunner als Raumplanerin und dann das Wichtigste fast, wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne andere quasi weniger wertzuschätzen, aber wir sind ein Gemeindepreis, wir beschäftigen uns eigentlich ist unser Gegenüber die Politik der Gemeinde, und deswegen haben wir mitgehabt den Arnold Hirschbühl, ehemaliger Bürgermeister der Baukulturgemeinde Grumbach, die wir vor vielen Jahren ausgezeichnet haben. Ich weiß nicht mehr, wann das war.
Würden Sie bitte den Verein auch nochmal beschreiben? Also er wurde ja 1999 gegründet, und zwar nach einer Ausstellung und einem Symposium Landluft, Planen und Bauen außerhalb der Ballungszentren. Und zwar war das an der TU in Wien. Ja, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen, die Aufgaben, die Sie sich gestellt haben?
Der Verein Landluft wurde vor 25 Jahren gegründet. Er hat zum Ziel, gute Baukulturbeispiele aus Gemeinden ausfindig zu machen und sie auch auszuzeichnen. Also der Baukulturgemeindepreis ist sozusagen das Herzstück des Vereins Landluft. Was damit einhergeht, ist der Aufbau einer Baukultur-Community oder ein Netzwerk, von dem letztlich alle profitieren. Und das zeigt sich immer wieder und hat sich auch jetzt gezeigt, wie toll dieses wirkt, das gute Beispiel, das Miteinander reden. Und Baukultur als solches ist ja nicht nur etwas, das sich mit Architektur und Gestaltung beschäftigt, sondern Baukultur ist eine umfassende Geschichte, ein umfassendes Tool für eine Gemeindeentwicklung, weil das auch soziale Agenden beinhaltet. Und deswegen, genau deswegen ist dieses Netzwerk von so großer Wichtigkeit. Und wir haben natürlich auch noch andere Dinge wie die Ausstellung, die resultiert dann immer aus dem Ergebnis des Baukulturgemeindepreises, die dann mehrere Jahre durch die Gemeinden tourt, oder andere Dinge wie Gemeindeberatungen, also einfach Baukulturbildung, wenn man so will.
Ja, ein wichtiger Aspekt ist, also Sie haben es ja gerade genannt, soziale Agenden werden dadurch auch verfolgt. Und da habe ich ja auch das Stichwort, dass das Zentrum wieder belebt werden muss. Wie schafft man denn das, irgendwie da auch dieses Bewusstsein noch zu schärfen? Das heißt ja auch natürlich, dass ein Zentrum immer die Kommunikation verdichten kann, ein lebendiges Ortszentrum. Wie schafft man das dann?
Ja, ein Zentrum wiederbeleben ist nicht ganz einfach. Dann muss man auch die Geschichte oder man muss wissen, wie das zustande kam, dass es eben nicht mehr belebt ist. Das sind dann meistens diese Großmärkte am Ortsrand. Die Belebung kann nur gelingen, wenn man die Besucherfrequenz, also die Frequenz der Teilnehmer sozusagen am Ort wieder erhöhen kann. Das können dann ganz kleine Maßnahmen oder größere Maßnahmen sein. Spontan fällt mir die Gemeinde Trofeiach ein, die Musikschule dann in ein leerstehendes Gebäude wieder integriert hat, oder ein kleiner Lebensmittelmarkt. Auch die öffentlichen Räume, die öffentlich zugänglichen Räume, Aufenthaltsräume sind ganz, ganz wichtig in einem Ortszentrum, besonders auch für Kinder und Familien. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die an Schrauben, an denen man drehen muss, um ein Ortszentrum wieder zu beleben. Aber es ist ein schwieriges Unterfangen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen und gleich von der Reise berichten. Wir waren am Ende in Pöttelsdorf. Das ist unsere kleinste Gemeinde mit knapp 800 Einwohnern. Und das ist halt dann schon wirklich eine gute Geschichte, wenn man weiß, dass der Bürgermeister eben irgendwie sehr gelitten hat, weil er in dem Ort, einem sehr lebendigen Ort, aufgewachsen ist. Und dann kam so ein Fachmarktzentrum, das quasi im Gemeindegebiet der anderen Gemeinde steht, also der Bezirkshauptstadt, und hat eben zugesehen, wie zusehends dieses Dorf irgendwie, das Leben aus dem Dorf entwichen ist und irgendwie sich nichts mehr getan hat, alles zugesperrt hat und so. Und dann in einem großen Prozess es gelungen ist, das Dorfzentrum wieder zu aktivieren, noch dazu mit sehr guter Architektur. Und in diesem Prozess entstehen dann einfach auch Dynamiken, dass dann die Architektin einfach für diesen Ort brennt. Also wir waren bei der Besichtigung, waren wir einfach wirklich beseelt, wenn sie gesprochen hat über diesen Ort, weil man dann einfach so ein Commitment spürt, dass da man arbeitet gemeinsam an einer Sache und dann die vielen Menschen trifft, die dazu beitragen. Das ist dann schon schön zu sehen, wenn einfach das in so einem kleinen Ort, quasi David gegen Goliath, gelingt, einen Dorfsaal, ein Café, ein Kultursaal, einen Treffpunkt zu schaffen, der auch wirklich funktioniert, mit Bankomat. Das ist nicht ganz unwichtig. Und ja, und diese Geschichten, also das, was wir hier machen, ist Storytelling. Wir versuchen, diese komplexe Sache Baukultur in Gemeinden, also ich sage immer, Baukultur ist die Kultur, unsere Kultur des Bauens. Also wie bauen wir? Das betrifft so viele Aspekte. Das ist nicht nur Architektur, das ist auch, wo wir nicht bauen zum Beispiel. Wo bauen wir? Was bauen wir? Wo bauen wir nicht? Und das ist einfach eine Haltungsfrage und das hat einfach ganz viel auch mit Qualität zu tun, Qualität von Entscheidungen, Qualität von Prozessen, aber auch die Qualität von der Gestaltung und auch die Qualität, dass man erkennt, dass man nicht alle Entscheidungen alleine trifft, sondern dass man externe hinzuzieht. Das sind Fachleute, das sind Menschen aus der Bevölkerung, die ganz, ganz wichtig sind. Und ja, all das ist Baukultur und damit man das auch gut versteht, versuchen wir das eben in Geschichten zu gießen und diese konkreten Lösungsansätze, die Gemeinden eben mit oft sehr viel Aufwand erarbeitet haben, weiterzuerzählen, damit sie andere nachmachen können.
Also wie erleben Sie denn das oder wie erleben auch die Menschen in den Gemeinden das, wenn sich dann so viel verändert im Ortsbild, weil viele alte Gebäude einfach abgerissen werden und ein neuer Klotz dorthin kommt zum Beispiel. Und dann wiederum, wie kann man da eine neue Geschichte erfinden, um dem entgegenzusteuern?
Wenn ein altes Gebäude abgerissen wird, dann fällt ein Stück Identität dieser Gemeinde. Und damit verbunden sind ganz, ganz viele persönliche Geschichten. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber das ist so. Das sind alles kleine, wichtige Bausteine, alte Gebäude. Und letztlich geht es natürlich auch darum, den herrschenden Leerstand irgendwie zu minimieren, leerstehende Objekte wiederzubeleben. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, weniger neues Bauland zur Verfügung zu stellen, um eben diese Geschichte mit den alten, auch historischen Gebäuden aufzuwerten. Das ist manchmal nicht einfach und ich denke, dass es da auch, dass auf die Gemeinden da auch ein Beispiel, ein gutes Beispiel zukommt. Also Gemeinden, die selbst aktiv werden in dieser Angelegenheit, sind immer Beispiel für Bürger, die sich dann auch daran orientieren können. Und die Sache mit dem neuen Bauland ausweisen, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle, dass das einfach in der Form, wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben, nicht mehr geht. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und deswegen ist es notwendig, dass man hier auch Maßnahmen setzt. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die wir schon gemacht haben, dass in ganz, ganz vielen Gemeinden dieses Bewusstsein für den sparsamen Umgang mit Grund und Boden wirklich vorhanden ist. Und manche Gemeinden haben schon Rückwidmungen gemacht, das kann ich auch aus meiner Gemeinde bestätigen. Das ist rechtlich unglaublich schwierig, aber in verschiedenen guten Konstellationen geht das. Was zum Beispiel zum Thema Einfamilienhausbau jetzt auch sozusagen und positiv in die Karten spielt, ist, dass es teuer ist. Man kann sich das einfach nicht mehr leisten. Und damit verbunden sind natürlich ganz viele positive Dinge, nämlich vielleicht gemeinschaftlich wohnen, nicht mehr jeder für sich selbst. Aber das ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich abzeichnet und die jetzt aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch, es gibt einen Trend in eine positive andere Richtung.
Ich würde noch ergänzen, weil wir haben ja dieses Motto Nutzen, was da ist. Und da schwingt natürlich das bestehende Nutzen mit. Aber wir meinen dann nicht nur Gebäude, sondern sehr viel mehr. Also Materialien, Ressourcen, Bauland, Kreislaufwirtschaft, aber auch den Ortskern an sich oder das Ortsgefüge oder die Menschen. Das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil oft gelingt etwas nur, wenn man die soziale Ressource eines Ortes nutzt. Und da kann ich wirklich weitergeben, dass etwas im ländlichen Raum oft viel, viel einfacher geht, weil ganz viele Menschen an einem Strang ziehen, auch eine Bereitschaft zum Ehrenamt sehr, sehr hoch ist und dieses Anpacken und miteinander etwas umsetzen auch bedeuten kann, Nutzen, was da ist. Und zu dem Thema Bestand, meinend Bestandsgebäude, gibt es natürlich den wichtigen Aspekt, den wir jetzt nicht vordergründig kommunizieren, aber der mitschwingt, das ist dieser Klimaaspekt, dass der Bausektor für knapp 40% weltweit für CO2-Emissionen die verantwortet. Und das heißt, wenn ich ein bestehendes Gebäude nutze, nutze ich die Energie, die bereits aufgewendet wurde, um das zu errichten. Ich muss es nicht noch einmal tun. Ich vermeide Abfall, ich vermeide Transportwege. Und dieser Klimaaspekt ist nicht vordergründig, aber sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was in Expertinnenkreisen viel diskutiert wird. Aber der Grund, warum man in Gemeinden den Bestand angreift, ist wahrscheinlich das nicht vordergründig.
Sie sagen jetzt, der Klimaaspekt ist natürlich wichtig und wird dort auch kommuniziert. Was mich aber jetzt interessieren würde, wenn Sie sagen, also das soziale Potenzial, was ja vorhanden ist in Gemeinden, wie kann man denn das überhaupt anzapfen? Also Sie sagen natürlich, ja, die Leute wissen wahrscheinlich viel über die Geschichte des Ortes, nicht alle, aber diejenigen, die sich dafür interessieren, die sich dann wahrscheinlich auch dafür stark machen, dass Gebäude wiederbelebt werden können oder erhalten werden. Aber wie funktioniert dieser Kommunikationsprozess überhaupt, ja, dass man überhaupt mal zu so einem Baustein kommt, dass man zusammen am Tisch sitzt, ja, und Dinge diskutieren kann?
Also gut funktionieren wird es zum Beispiel, indem man unsere Ausstellung holt. Oft haben Gemeinden ein Problem, unsere letzte Ausstellung, wir machen den Preis, das ist vielleicht wichtig zu sagen, alle 5 Jahre. Das heißt, das ist wirklich eine große Sache für uns. Wir machen es nicht nur deswegen, weil es eine große Sache ist, weil wir es nicht ganz unaufwendig betreiben, sondern weil gute Gemeinden nicht innerhalb von einem Jahr quasi nachwachsen, sage ich mal. Das sind Prozesse, das sind lange Strategien dahinter und deswegen braucht es auch ein bisschen Zeit. Und der Grund, warum wir den Preis machen, ist ja vor allem, dass wir andere damit inspirieren über die Jahre danach. Wir machen Bewusstseinsbildungsarbeit und die letzte Ausstellung war in knapp 40 Gemeinden. Wir haben auch einen Film, der war in über 50 Gemeinden. Und die knüpfen immer an eigene Themen und Probleme. Und wir schicken dann zum Beispiel einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus einer Gemeinde, die ein ähnliches Problem hat, und lassen die sprechen, weil das eben auf Augenhöhe viel, viel besser funktioniert.
Die Kommunikation des Themas der Baukultur ist eine besondere Herausforderung, weil die Baukultur oder der Begriff Baukultur ist ja ein bisschen sperrig. Am besten kommuniziert man das in der Gemeinde, indem man viele kleine Dinge versucht umzusetzen und über umgesetzte Maßnahmen dann noch redet. Baukultur ist ja ein Aushandlungsprozess sozusagen. Man muss miteinander reden, wenn man sich überlegt, einen Leerstand zu befüllen oder zu bebauen. Man muss mit der Familie reden, man muss mit der Gemeinde reden, mit den Sachverständigen. Und das ist ja alles Baukultur. Und ich plädiere da in dem Bereich für viele kleine Dinge und nicht das große Kommunikationskonzept, eine wissenschaftliche Abhandlung. Das hilft wahrscheinlich nicht so viel, wie ich nehme mir vor, kleine, einfache Dinge umzusetzen und rede dann darüber. Ich kann ein kleines Beispiel dafür anführen, wenn Sie möchten. Wir haben in unserer Gemeinde eine gemeindeeigene Auszeichnung für gutes Bauen erfunden. Und es ging da vor allem um das Gelände, um das Baugelände, das oft bei Einfamilienhäusern im Nachhinein unbewilligterweise verändert wird durch Mauerzäune und andere unselige Dinge. Und deswegen haben wir versucht, eben die guten Beispiele, die es gibt, hervorzuheben. Und die werden bei uns ausgezeichnet. Vor großem Publikum kriegt der Ausgezeichnete eine kleine Plakette, die er in sein Haus schrauben kann. Und die Plakette kostet 40 Euro für die Gemeinde. Und der große Vorteil ist, dass bei der Verleihung oder bei der Übergabe dieses Preises etwa 400 Leute anwesend sind und die reden dann über dieses kleine Ereignis. Also das ist ein tolles Beispiel, wo Kosten und Nutzen in einem günstigen Verhältnis sind. Kommunikation passiert. Man kann das mit 20 Rundschreiben, die der Bürgermeister herausgibt zum Thema Baukultur, nicht so gut kommunizieren wie mit einem Beispiel. Und das ist mir so wichtig zu sagen.
Ja. Wir machen das ja, was der Josef inzwischen, was er gemacht hat, machen wir ja im Großen. Und vielleicht beschreibe ich mal diesen Prozess des Baukulturgemeindepreises. Der wurde ausgelobt im September 2025. Da haben dann 44 Gemeinden eingereicht in ganz Österreich. Da gab es eine erste Phase und dann wurden 14 Gemeinden eingeladen, nach Trofeiach zu kommen, wo wir ein großes Jury-Hearing gemacht haben. Und unser Ziel ist wie immer nicht wirklich dieses Aussuchen, sondern Zusammenbringen. Wir wollen die Leute zusammenbringen und das war so schön, weil es wirklich funktioniert hat. Wir hatten einen bummvollen Saal, die Gemeinden waren in größeren, die sind wirklich den ganzen Tag gekommen, haben sich gegenseitig zugehört. Es geht ja auch darum, dass man merkt, hey, das, was ich hier erzähle, hat einen Wert und ich habe viel erreicht. Und was wir bei der Juryreise ganz oft gehört haben, ist dieses, wir haben jetzt das einfach alles angeschaut, was wir machen und wir machen wirklich viel und wir machen das gut. Und dieses Erkennen des Positiven, das ist uns ganz wichtig und das voneinander lernen. Und das hat bei dem Juryhearing wirklich toll funktioniert. Und es schwingt immer die Kommunikation in beide Richtungen mit, ja, also oder in alle Richtungen und dass dann am Ende ein Netzwerk entsteht, wo Leute sich kennen, wo Leute sich auch gewertschätzt fühlen und Dinge weitererzählen möchten. Und und das nächste Schritt kommt eben jetzt noch diese Preisverleihung und im Grunde genommen dauert das Ganze fast ein ganzes Jahr. Und besonders schön ist eben, wenn man merkt, dass es funktioniert und diese Geschichten, die sie die Gemeinden plötzlich selbst aufbereiten, und das haben wir wirklich oft gehabt beim Baukulturgemeindepreis, dass die Gemeinden durch unseren Prozess das draufkommen, was sie konkret wirklich gut machen und dann auch zu unseren Botschaftern werden. Also das finde ich eigentlich am allerschönsten, wenn die dann zu den Ausstellungseröffnungen kommen und erzählen, was sie gemacht haben und dann immer im Austausch mit der anderen Gemeinde noch etwas selber mitnehmen.
Mhm. Jetzt würde ich Sie aber auch noch bitten, da einfach ein paar Beispiele zu nennen. Was haben Sie denn da jetzt Besonderes gesehen? Also es gibt ja bestimmt sehr unterschiedliche Projekte.
Ganz unterschiedlich. Wir waren im Bregenzer Wald in zwei Gemeinden, in Eck und in Bezau. Der Bregenzer Wald lässt sich nicht vergleichen. Das kann man auch nicht vergleichen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich natürlich jetzt nicht dem Ergebnis vorgreifen möchte, weil die Jury hat schon entschieden, ob jetzt welche Gemeinden Preisträger sind und welche Anerkennungen bekommen. Aber alle Gemeinden, die wir besucht haben, sind quasi unsere ausgezeichneten Baukulturgemeinden und werden jetzt quasi mittransportiert mit der Ausstellung. Aber der Bregenzer Wald ist halt, die haben in der ganzen Region so eine unglaubliche Vorbildstellung, das kann man nicht vergleichen und das wissen wir auch und das weiß die Jury, wir beurteilen das ja Gott sei Dank nicht, ja, dass man das nicht vergleichen kann und man immer von einer Ausgangssituation ausgehen muss. Ja. Aber vielleicht gehe ich, die Geschichten sind vielleicht oft manchmal besser, wenn der Weg weiter war. Und in Oberhofen zum Beispiel, das Rimmelareal ist dort entstanden und das war schön, weil die hatten als Ausgangssituation so eine ganz klassische Situation wie in vielen Gemeinden, nämlich sie mussten ihre Kinderbetreuung unterbringen und wussten nicht wie. Und hatten, glaube ich, schon irgendeine konkrete Lösung und haben dann kurz bevor sie das beschlossen haben, noch einmal begonnen nachzudenken und haben einen Prozess gestartet. Und mit diesem Prozess ist ganz viel passiert. Also die haben dann einfach einen 400 Jahre alten Gasthof, der unter Denkmalschutz steht, wo sie nicht wussten, was sie damit tun, wieder aktiviert. Dann gibt's dann immer so Verschiebungen, was das etwas, was wo untergebracht ist, in einem anderen Gebäude untergebracht wird und so weiter. Und da ist ganz, ganz viel in Gang gesetzt worden durch so einen, denken wir mal jetzt noch einmal kurz nach. Die haben auch das so nett gesagt, denken wir mal nicht an die Kosten, sondern denken wir mal einfach, was wir brauchen. Und dass man da einfach auch eine gute Begleitung bekommt, das ist im Land Tirol die Dorf- und Stadterneuerung, die haben da einfach eine sehr gute Betreuung und ein gutes, wie man diese Prozesse begleitet und haben da einfach ein Areal aktiviert. Und die können dann zum Beispiel Aussagen treffen, wie der Denkmalschutz war für uns ein Enabler, also ein Ermöglicher, weil da kann man beim Umbauen gibt es ja sehr viele Regularien, die man einhalten muss und das geht im Denkmalschutz manchmal einfacher, dass man Dinge dann doch nicht einhalten muss. Und auch das Denkmalamt war in dem Fall einfach jemand, der geholfen hat, Geld aufzustellen. Also dass man an Menschen kommt und oft wird ja gesagt, Denkmalschutz, lass die Finger davon. Und dort ist es eben, die Geschichte hat sich jetzt anders entwickelt und das ist schön und das soll man weitererzählen. Jetzt muss ich noch überlegen, wo wir noch waren, in Griffen zum Beispiel in Kärnten. Da gibt es dann eine klassische Schule aus den 60er Jahren, wo jeder sagt, also das denkmalgeschützte Haus weiß jeder, das ist wertvoll. Aber wir suchen auch nach diesen Beispielen, wo nicht jeder sofort sagt, das ist wertvoll. Und das ist jetzt beispielhaft die Schule in Griffen, die dann einfach wirklich toll und auch günstig wieder instand gesetzt wurde, auch mit dem Prozess, wo dann einfach die Betreuerinnen und die mit eingebunden sind und eine sehr gute Lösung entsteht und in Griffen beispielsweise auch starker Verkehr gibt und die eine Lösung finden, wie sie investieren in den öffentlichen Raum, vielleicht auch nicht mit viel Geld, die haben auch so Reuse-Elemente in ihrer Platzgestaltung gehabt, haben einfach wiederverwendet und haben aber erreicht, dass einfach das ist eine klassische Durchfahrtsstraße, wie man sich das vorstellt, einfach so ein klassisches Problem, wir haben ja Gemeinde, da fährt der Verkehr gescheit durch. Und die haben einfach durch ihre Maßnahmen geschafft, dass dieser Verkehr sich von selbst, sie haben gesagt, sie hätten die Möglichkeit, Tempo 30 Begegnungszone zu machen, aber sie brauchen es nicht, weil durch ihre Maßnahmen sich das von selbst quasi reduziert hat. Und also
sehr beeindruckend. Das klingt wirklich überraschend. Ja.
Ich noch nachdenken, was mir noch einfällt.
Ja, aber es sind jetzt eigentlich hauptsächlich dann auch Projekte, die für öffentliche Zugänglichkeit geschaffen werden, oder? Also Schulen und...
Ja, weil das natürlich, wir zeichnen die Gemeinden aus, ja. Das ist sozusagen unser Gegenüber, sind immer auch private Initiativen, die oft quasi die Gemeinde hat, nimmt eine Vorbildrolle ein, investiert in den öffentlichen Raum, schafft dadurch aber auch eine Signalwirkung, Wir investieren, weil uns das wichtig ist, und dann ziehen Private nach, weil sie auch meistens eingebunden sind und weil es eine Dynamik auslöst, eine Aufbruchsstimmung. Und wenn man merkt, es tut sich was im Ort, dann schafft das Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Gemeinden, dass das gut funktioniert. Und das ist ja immer die Folgewirkung, die man erreichen möchte, dass alle an einem Strang ziehen und dass Private dann Geld in die Hand nehmen. Trofeiach ist ein klassisches Beispiel, wo man dann einfach merkt, man kann einen Ort nicht beleben, wenn private Besitzer und Besitzerinnen nicht auch investieren oder vermieten oder engagiert sind.
Ja, genau. Weil ein Thema ist ja oft auch die Abwanderung in die Städte, und das wird natürlich durch solche Projekte bestimmt verhindert, beziehungsweise ja, entsteht da auch eine neue Attraktivität der Orte. Welche konstruktiven Maßnahmen können Sie denn da besonders beobachten?
Das ist auch ein ernstzunehmendes Thema. Aber was wir schon feststellen können, dass sie aus meiner Sicht eine Trendwende abzeichnet, die nicht riesengroß ist, aber es gibt diesen Trend, dass junge Leute, vor allem diejenigen, die zum Studium in die Großstadt gehen, auch wieder das Land entdecken. Wir hatten kürzlich in Oberösterreich ein Gemeindebetreuungsprojekt, und dort war dann auch ein Lehrgang der TU Wien, Studenten dort vor Ort. Und das war schon interessant mitzuerleben, wie diese jungen Menschen dieses Thema, ich möchte sagen, so wirklich, wirklich ernst nehmen. Und in Nebengesprächen hört man dann heraus, ja, mein Ziel ist es, längerfristig wieder am Land mich anzusiedeln. Was dabei aus der Sicht der Gemeinde schon wichtig ist, diese ganzen Sozialagenten, also ich denke an für junge Familien, die soziale Bindung, Kinderbetreuung, das ist natürlich ein Riesending, das viele Gemeinden aktuell vor große Probleme stellt. Aber es braucht auch in kleinen Gemeinden eine gewisse Grundversorgung, die für die Menschen da ist. Und ich glaube, wenn man da an mehreren Ecken und Enden arbeitet, ist es auch möglich, dass man das auch wiederbelebt. Ich bin da guter Dinge.
Ja, gibt es da Best-Practice-Beispiele, die Sie uns nennen könnten?
Es ist wirklich nicht ganz einfach zu beantworten, weil es immer situationsabhängig ist. Und es gibt ganz viele Initiativen, verschiedene Bundesländer bieten auch Lösungen an. Mir fällt jetzt gerade Tirol ein, oft wird die Thematik so angegangen, man möchte Private zwingen, ihre Immobilie zu vermieten, aufzuwerten. Und das funktioniert nicht. Man muss sie mitnehmen. Und in Tirol gibt es eben dieses sicher Vermieten, oder ist es in Vorarlberg? Ich glaube, es ist in Tirol, wo man Menschen anbietet, wir übernehmen das mit dem Vermieten, ihr habt nicht das Risiko, wir übernehmen das für euch, wir wickeln das ab. Und dann trauen die sich eher drüber, weil da gibt's Ängste und die muss man ernst nehmen. Und so werden dann schon Instrumente geschaffen, wie man einfach diese Hemmschwelle auflöst, ja. Und das, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Josef, Trofeiach ist der Klassiker, Weidhofen an der Yps. Es gibt viele, in Lienz hat's das gegeben. Die Person des Innenstadtkoordinators, Innenstadtkümmerers, wie man sie auch immer nennen mag, ein Mensch, der die Menschen kennt, der sie zusammenbringt, der mit den Eigentümerinnen spricht, der weiß, wo es einen Leerstand gibt, der weiß, wo es eine Förderung gibt und einfach die Ansprechperson ist für den Ortskern, für Leerstände und einfach schaut, vielleicht eben auch mit einer TU zusammenarbeitet und Studierende herbringt, Ideen reinbringt und so eine Ansprechperson für die Thematik. Weil bei uns gibt es diesen Spruch, und der kommt, glaube ich, vom Innenstadtkoordinator von Trofeiach, der Erich Bieberich, um Leerstand muss sich jemand kümmern. Und das ist Arbeit. Und in Trofeiach haben sie auch ganz lang investiert, Zeit investiert, um rauszufinden, wo kriegt man Förderungen für Projekte und eben auch für diese Person her. Und das zu erkennen und der Teil einer großen Strategie zu erkennen, das ist schön. Und es ist sehr schön, wenn man sieht, dass Trofeiach zum Beispiel bei der Wanderausstellung dann in Gemeinden eröffnet, die auf den ersten Blick nicht so ein großes Problem haben wie Trofeiach, aber trotzdem von Trofeiach lernen können, weil sie einfach eine gute Strategie haben.
Und dieser Koordinator ist etwas, was Trofeiach quasi erfunden hat, oder ist das was, was man auf alle Gemeinden ausrollen
könnte,
sollte?
Könnte, ja. Also in Trofeiach wurde es nicht erfunden, sondern eigentlich in Weidhofen, oder Josef?
Ja, Weidhofen hat als erste Gemeinde diesen Kümmerer eingesetzt. Aber wenn man solche Dinge macht, ist es aus meiner Sicht wichtig, den Langfristgedanken vorher zu sortieren. Also was ich damit sagen will, eine Gemeinde, eine Stadt sollte für sich definieren, wohin sie will. Weil, ob das jetzt eine Vision ist oder Leitsätze, das ist nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass es diese Zielsetzung gibt, weil man sich dann viel leichter in der Einzelentscheidung tut. Weil oft in der Tagespolitik sagen wir, ja, jetzt haben wir ein Problem erkannt und das lösen wir jetzt und schaffen dabei aber ungewollterweise 5 andere Probleme. Und genau deswegen ist diese langfristige Überlegung wichtig für Gemeinden. Man muss ein Ziel formulieren und dann kann man auch die entsprechenden Maßnahmen setzen. Ein Kümmerer kann sich nicht jede Gemeinde leisten, das ist schon klar. Aber es ist ein gutes Beispiel, auch wieder den Sozialaspekt hervorzuheben. Man muss miteinander reden, um Dinge zu verändern. Und genau das ist passiert. Und da gibt es wirklich mit den genannten Gemeinden tolle Beispiele.
Ja, also das finde ich sehr spannend. Also das heißt, dieser Kümmerer wäre dann die Anlaufperson, wenn ich ein Projekt hätte oder wo ich mir denke, das könnte man vielleicht gemeinsam machen, und er würde dann die anderen dazu einladen oder vernetzen oder das vielleicht auch publik machen erstmal, dass es diese Idee gibt. Oder stelle ich mir das richtig vor?
Das ist genau richtig formuliert. Wir haben das eh schon kurz besprochen, es bestehen viele Ängste von Privateigentümern, die einen Leerstand beispielsweise haben. Wohin wenden sie sich und wer ist mein Ansprechpartner, wie ist es mit der Rechtssicherheit? Und genau diese Aufgabe oder diese Lücke füllt dieser Kümmerer, indem er diese Gespräche führt, sozusagen Linien legt, Ideen einbringt, wie man solche Dinge lösen kann. Und dann, und das sieht man am Beispiel von Weidhofen, die den oberen Marktplatz und den unteren Marktplatz, glaube ich, zu mehr als 90% wieder befüllt haben. Hauptsächlich durch diesen Kümmerer, den sie da, den Hans Stixenberger, so heißt er, den sie dort eingesetzt haben. Also das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel, ja.
Es gibt aber ganz viele Instrumente, die das können. Das muss nicht diese Person sein. Es gibt Gemeinden, die machen Bauberatung für Eigentümerinnen, weil die oft nicht wissen, wie sie den nächsten Schritt setzen. Und die geben einfach so eine Art Gutschein. Du kannst hier bei einem Architekt oder bei der Architektin dich beraten lassen, um einfach hier so aktiv zu werden und auch ins Gespräch zu kommen und hier anzubieten, dass man eben aus dieser Angstsituation herauskommt oder auch aus dieser, ich lehne mich zurück, ich brauche das nicht, das ist für meine Enkelkinder, ist ja auch oft sowas. Und in diese, ich bin eigentlich hier mitverantwortlich für diesen Ort und was könnte man machen? Und auch in die brauchen einfach oft auch Wissen und das anzubieten.
Ja, so vielleicht als Abschlussfrage würde ich gerne noch wissen, also wie wird das denn dann entwickelt, dieses Zielbild für die Gemeinde? Also das sind ja dann sicher auch wieder mehrere Leute beteiligt, weil sonst kann ja niemand dahinter stehen. Aber wie genau funktioniert das denn?
Das ist immer individuell, Josef. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Das, was wir anbieten, wir machen ja keine, das muss ich immer dazu sagen, weil das oft nicht ganz so klar ist. Wir sind ein Kulturverein und wir machen Bewusstseinsarbeit. Es gibt Unternehmen, die begleiten Gemeinden bei diesen Prozessen. Das sind wir nicht. Wir machen den Auftakt oft für solche Prozesse, weil eine Gemeinde hat da ein Problem, zum Beispiel irgendein Leerstand, sie wissen nicht, was zu tun ist. Sie wollen ein örtliches Entwicklungskonzept machen. Sie haben eine größere Herausforderung und brauchen irgendwie eine Art von Aufmerksamkeit dafür und eine positive Stimmung, weil das ist oft sehr, da ist die negative Stimmung oft sehr, sehr stark, wenn es Probleme gibt. Und wir machen auf mit Lösungen, dass sie einfach mal in die Lösungssicht kommen. Und dann, würde ich sagen, brauchen Sie eine externe Begleitung oft, um diese Prozesse zu starten. Aber wie genau das funktioniert, Josef, kann man, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Oder du hast da einen ultimativen Satz, wie das für alle Gemeinden gilt?
Nein, den gibt es wahrscheinlich nicht. Aber es wurde eh schon schön beschrieben. Es geht darum, das Problem zu erkennen und Lösungen zu finden, die dann auch dorthin passen. Man macht da oft den Fehler, dass man irgendwo was Gutes sieht und das dann einfach kopiert und für die eigene Gemeinde versucht umzusetzen. Das wäre dann nicht so erfolgversprechend, weil man jede Gemeinde tickt anders und jede Bürgerschaft ist ein bisschen anders und man muss auf dieses Spezifikum eingehen und Lösungen entwickeln, die dem Ort entsprechen. Und die sind einfach vielfältig. Und wenn man aber erkennt, woran man arbeiten kann, dann gibt es viele gute Dinge, die wir jetzt schon beschrieben haben, wie zum Beispiel diese Bauberatung oder die Leerstandsberatung oder solche Dinge. Und wenn man es erkannt hat, dann kann man die entsprechenden Maßnahmen setzen. Und wir sehen, dass hier sehr, sehr viele Gemeinden dieses Problem auch erkannt haben und daran arbeiten. Und ich habe auch in der ersten Begutachtung oder im ersten Anschauen dieser Eingaben festgestellt, es gibt sehr, sehr viele und immer mehr Gemeinden, die schon sehr professionell an diesem Thema arbeiten. So wie die sich präsentiert haben bei uns, also nicht nur die Präsentation, sondern wie sie aufgetreten sind, was sie uns zu sagen hatten, das war schon alles wirklich gute Geschichten. Und das macht mich ganz zuversichtlich, dass die Baukultur ein sehr, sehr zukunftsträchtiges Thema ist, das wir alle gemeinsam gut bewältigen werden.
Ja, vielen Dank, Anneke Essel und Josef Mattis vom Verein Landluft, dass Sie heute im Architektur- und Bauforum zu Gast waren. Das Architektur- und Bauforum kann man kostenlos abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Susanne K. und Stefan Böck danken fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Regie und Technik Stefan Böck.